Daenerys. »Das dothrakische Meer«, sagte Ser Jorah Mormont, als er neben ihr auf dem Kamm zum Stehen kam. Unter ihnen erstreckte sich die endlose Leere, eine flache, unermessliche Weite, die bis zum Horizont und noch darüber hinaus reichte. »Es war ein Meer«, dachte Dany. »Von hier an gab es keine Hügel, keine Berge, weder Bäume noch Städte oder Flüsse, nur die endlose gräserne Steppe, und die hohen Halme wogten wie Wellen, wenn der Wind wehte.«
»Es ist so grün«, sagte sie.
»Hier und jetzt«, gab Ser Jorah ihr recht. »Ihr solltet es sehen, wenn alles blüht. Die dunkelroten Blumen von einem Horizont zum anderen, wie ein Meer von Blut. Kommt die trockene Jahreszeit, nimmt die Welt die Farbe alter Bronze an, und das hier ist nur Ranna, Kind. Da draußen gibt es 100 Sorten von Gräsern. Gelb wie Zitronen und dunkel wie Indigo, blaue Gräser und orangefarbene Gräser und Gräser wie Regenbogen. Es heißt, unten in den Schattenländern jenseits von Asai gäbe es ganze Ozeane von Geistergräsern, höher als ein Mensch zu Pferd, mit Stängeln fahl wie Milchglas. Es tötet alle anderen Gräser, und bei Dunkelheit leuchten aus ihm die Geister der Verdammten. Die Dothraki behaupten, dass dieses Geistergras eines Tages die ganze Welt überziehen wird und dann alles Leben endet. Dieser Gedanke schickte Daenerys einen Schauer über den Rücken.
»Darüber möchte ich jetzt nicht sprechen«, sagte sie. »Hier ist es so schön, ich möchte nicht daran denken, dass alles stirbt.«
»Wie ihr wünscht, Khaleesi«, sagte Ser Jorah voller Respekt. Sie hörte Stimmen und wandte sich um. Sie und Mormont hatten den Rest ihrer Gesellschaft weit hinter sich gelassen, und nun erklommen die anderen den Kamm. Ihre Dienerin Irri und die jungen Bogenschützen ihres Kaas waren wendig wie Kentauren, doch hatte Viserys nach wie vor mit den kurzen Steigbügeln und dem flachen Sattel zu kämpfen. Ihrem Bruder ging es hier draußen schlecht. Er hätte nicht mitkommen sollen. Magister Illyrio hatte ihn bedrängt, in Pentos zu warten, hatte ihm die Gastfreundschaft seiner Villa angeboten, doch Viserys wollte davon nichts hören. Er wollte bei Drogo bleiben, bis die Schuld beglichen war, bis er die Krone trug, die man ihm versprochen hatte.
»Und wenn er mich betrügen will, wird er zu seinem Leidwesen erfahren, was es heißt, den Drachen zu wecken«, hatte Viserys geschworen mit einer Hand auf dem gebeugten Schwert. Illyrio hatte nur gezwinkert und ihm viel Glück dabei gewünscht. Dany wollte im Augenblick keine Klagen ihres Bruders hören. Der Tag war zu perfekt. Der Himmel war von dunklem Blau, und hoch über ihnen kreiste ein Jagdfalke. Das gräserne Meer schwankte und seufzte mit jedem Windhauch. Die Luft war warm auf ihrem Gesicht, und Dany fühlte so etwas wie Frieden in sich. Den wollte sie sich von Viserys nicht verderben lassen.
»Wartet hier«, erklärte Dany Ser Jorah. »Sagt den anderen, sie sollen hier bleiben. Sagt ihnen, ich befehle es.«
Der Ritter lächelte. Ser Jorah war kein hübscher Mann. Er hatte einen Hals und Schultern wie ein Bulle, und grobes, schwarzes Haar bedeckte seine Arme und die Brust so dick, dass nichts für seinen Kopf geblieben war. Doch sein Lächeln tröstete Dany.
»Ihr lernt, wie eine Königin zu sprechen, Daenerys.«
»Nicht wie eine Königin«, widersprach Dany. »Wie eine Khaleesi.«
Sie riss ihr Pferd herum und galoppierte allein den Hang hinab. Der Abstieg war steil und steinig, doch Dany ritt furchtlos, und Freude und Gefahr waren wie ein Lied in ihrem Herzen. Ihr ganzes Leben hatte Viserys ihr erklärt, sie sei eine Prinzessin, doch erst seit sie ihren Silbernen ritt, fühlte sich Daenerys auch so. Anfangs war es ihr nicht leicht gefallen. Das Khalasar hatte sein Lager am Morgen nach der Hochzeit abgebrochen und war östlich gen Weiß Dothrak gezogen, und am dritten Tag dachte Dany, sie müsse sterben. Vom Sattel rissen wunde Stellen an ihrem Hinterteil auf, grässlich und blutig. Ihre Oberschenkel waren roh gescheuert, an ihren Händen waren Blasen von den Zügeln, die Muskeln an Beinen und Rücken derart von Schmerz zerrüttet, dass sie kaum noch sitzen konnte. Als der Abend dämmerte, brauchten ihre Mägde Hilfe, um sie von ihrem Pferd zu heben. Selbst die Nächte brachten keine Erlösung. Karl Drogo beachtete sie nicht, wenn sie ritten, ganz wie er sie bei ihrer Hochzeit nicht beachtet hatte, und verbrachte die Abende trinkend mit seinen Kriegern und Blutreitern, ritt auf seinen besten Pferden um die Wette und sah sich an, wie Frauen tanzten und Männer starben. Für Dani war kein Platz in seinem Leben. Man ließ sie allein zu Abend essen oder mit Ser Jorah und ihrem Bruder, und danach weinte sie sich in den Schlaf. Doch jede Nacht, kurz bevor der Morgen graute, kam Drogo in ihr Zelt und weckte sie im Dunkeln, um sie so unnachgiebig zu reiten, wie er seinen Hengst ritt. Stets nahm er sie von hinten, nach Sitte der Dothraki, wofür Dani dankbar war. So konnte ihr Herr und Gatte nicht die Tränen sehen, die feucht auf ihrem Gesicht glänzten, und sie konnte ihre Schmerzensschreie im Kissen ersticken. Wenn er fertig war, schloss er die Augen, begann leise zu schnarchen, und Dani lag dann neben ihm, ihr Leib wund und von blauen Flecken übersät, zu schmerzhaft, als dass sie hätte schlafen können. Ein Tag folgte auf den anderen, ganz wie eine Nacht auf die andere folgte, bis Dani wusste, dass sie es keinen Augenblick länger ertragen konnte. Er wollte sie sich umbringen, als so weiterzumachen, das beschloss sie eines Nachts. Doch als sie in jener Nacht einschlief, träumte sie wieder diesen Drachentraum. Diesmal kam Viserys nicht darin vor, nur sie und der Drache. Seine Schuppen waren schwarz wie die Nacht, schimmerten feucht vom Blut, ihrem Blut, wie Dani spürte. Seine Augen waren Lachen von geschmolzenem Magma, und wenn er sein Maul öffnete, brüllte die Flamme mit heißem Strahl hervor. Sie konnte hören, wie er für sie sang. Sie breitete die Arme aus, umarmte das Feuer, ließ sich von ihm umfangen, ließ sich putzen und härten und polieren. Sie fühlte, wie ihr Fleisch verbrannte und verkohlte und sich ablöste, fühlte, wie ihr Blut verkochte und verdampfte, und doch spürte sie keinen Schmerz. Sie fühlte sich stark und neu und wild. Und am nächsten Tag schienen ihr die Schmerzen seltsamerweise nicht mehr ganz so schlimm. Es war, als hätten die Götter sie erhört und Erbarmen mit ihr gehabt. Selbst ihre Dienerinnen bemerkten die Wandlung.
»Khaleesi«, sagte Jiki, »was ist los? Seid ihr krank?«
»Ich war es«, antwortete sie und beugte sich über die Dracheneier, die Illyrio ihr zur Hochzeit geschenkt hatte. Eines davon berührte sie, das größte